Depressionen, Formen und Kennzeichen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ist diese Sendung überschrieben. Depression, ein Modewort? Nein. Rund 15.000 Menschen in der Bundesrepublik scheiden jedes Jahr durch Suizid aus dem Leben. Alle 4 Minuten unternimmt irgendwo in unserem Land ein Mensch einen Selbstmordversuch. Die meisten von ihnen hatten oder haben Depressionen. Depression? Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Niederdrückung. Die Seele sinkt nicht mehr, Mutlosigkeit macht sich breit, Antriebskraft fehlt, Angst nimmt einen gefangen. Depressionen sind weitgehend in unserer Gesellschaft verpönt. So bleiben viele ohne fachgerechte Therapie, seelsorgerliche wie ärztliche. Leib, Seele und Geist werden in Mitleidenschaft gezogen. Typisch für alle Formen von Depressionen sind sogenannte Verlustsymptome. Appetitlosigkeit, Gewichts-, Schlaf-, Mut-, Hoffnungs-, Antriebs-, Konzentrationsverlust, Verlust der Lebens- und Glaubensfreude, des Selbstwertgefühls. Die Betroffenen, aber auch deren Angehörige sind oft ratlos und fragen, welche Möglichkeiten der Hilfe es gibt. Dabei stellt sich auch immer wieder für den Gläubigen die Frage nach dem Verhältnis von Psychotherapie, Psychiatrie zur Seelsorge. Daher zunächst zu dieser Thematik einige Anmerkungen. Psychiatrie, seelenärztliche Tätigkeit, ist sprachlich und wirklich verwandt mit Psychotherapie. Auch sie ist Seelenheilkunde. Unter Psychotherapie im engeren Sinne verstehen wir die Behandlung von seelischen Leiden ausschließlich mit psychischen Mitteln. Gemeint sind alle Formen der Gesprächsführung, außerdem Formen von Entspannungsübungen und die Verhaltenstherapie, um damit die wichtigsten Arten psychotherapeutischer Bemühungen zu nennen. Auch die Psychiatrie kennt die psychischen Mittel, doch sie bedient sich außer diesen noch mancher anderer Methoden. Am bekanntesten ist die medikamentöse Therapie durch die Psychopharmaka in Form von Tabletten, Injektionen und Infusionen. Psychiatrie und Psychotherapie gründen sich damit wesentlich auf das Gespräch. Sie rücken formal in die Nähe der Seelsorge. Psychiatrie, Psychotherapie und Seelsorge kümmern sich, die beiden ersten vorrangig, um den seelisch leidenden Menschen. Kummer heißt in seiner sprachlichen Grundbedeutung Schutt. So versuchen Psychiater und Psychotherapeut ebenso wie Seelsorger, Schutt abzuräumen, um der geplagten Seele Erleichterung und Hilfe zu schaffen. Eine weitere Parallele der Seelenheilkunde und der Seelsorge sehen wir im Suchen, Finden und Vermitteln von Erkenntnis. Es bestehen jedoch hier grundsätzliche Unterschiede. Beim Gespräch des Psychiaters oder Psychotherapeuten wird diese dabei weithin aus dem Patienten selbst herausgeholt und nur aus der Sphäre des Unbewussten oder Unterbewussten in die des Bewusstseins heraufgehoben. Auch der Patient sucht diese Erkenntnis, auch er will die Ursache seines Leidens wissen. Woher kommt meine Angst, mein Herzklopfen? Warum verhalte ich mich so? Doch nicht nur die horizontale Denk- und Erfahrungsebene, in der der Mensch bei sich selbst und damit im Kontaktraum nur mitmenschlicher Bezüge und therapeutischer Heilungsmöglichkeiten bleibt, darf gesehen werden, sondern auch sein vertikaler Bezug. Erst die Gottesbeziehung, die geistliche Dimension, macht unsere menschliche Existenz zum Eigentlichen unseres Menschseins. Im Verharren in der immanenten Ebene, in der alles aus sich selbst heraus erklärt wird und sich jede Hilfe in dieser Ebene bewegt, enthalten wir dem Hilfesuchenden das Eigentliche seines Heilwerdens. Die Bibel sieht den Menschen in anderer Sicht. Es kommt also auf das Menschenbild an, das mich bestimmt. Er ist von der Schöpfung her aus der übrigen Kreatur durch die Fähigkeit seines geistigen Wirkens herausgehoben, noch wesentlicher aber durch seine Möglichkeit, in einer bewussten Gottesverbindung zu leben. Dieses Spezifische des Menschseins ist seine Chance, zu einem sinnerfüllten und damit letztlich reichen Leben zu kommen. Es gilt hier also in keiner Weise abzustreiten, dass die Erkenntnisse der Psychologie neue Anstöße und Hilfen gegeben haben, die Seele des Menschen zu verstehen und auch hilfreich zu beeinflussen. Auch die Seelsorge hat dadurch neue Impulse empfangen. Trotzdem ist es unbedingt notwendig, dass eine klare Grenzziehung zwischen Psychotherapie, Psychologie einerseits und Seelsorge und Beichte andererseits vorgenommen wird. Beichte und Seelsorge können nicht von der Psychologie her verstanden werden. Die Psychologie hat ihre Wurzeln in der systematischen Erforschung des Menschen in seinen verschiedenen Bezügen. Die Wurzeln der Seelsorge und Beichte aber liegen in der Aufforderung Jesu Christi zum Bekenntnis der Sünden. In der Psychotherapie geht es um die Lösung, Milderung und Aufhellung von seelischen Verkrampfungen, um dadurch krankhafte Zustände des Körpers oder Verhaltensweise zu beheben. Dieses Ziel wird bei einem großen Teil der behandelten Patienten auch in befriedigender Weise erreicht. Damit ist aber noch keineswegs das Anliegen der Seelsorge und Beichte berührt. Ihr geht es nicht in erster Linie um die klinische Heilung krankhafter Seelenzustände, sondern um das Bekenntnis von Sünde und um die Weitergabe der durch Jesus Christus geschenkten Vergebung an den einzelnen Menschen. Da, wo es um Vergebung geht, sieht sich die Psychotherapie machtlos. Es gibt nur eine einzige Lösung, und die ist geschehen in Jesus Christus. Diese Erlösung wird nicht angewandt in der Psychotherapie, denn die Psychotherapie kann lösen, aber nicht erlösen. Sie kann heilen, aber kein Heil schenken. Sie ist Weg, Mittel, aber niemals Ziel. Sie kann uns sagen, wie der Mensch ist, aber keine Hilfe geben zur Erneuerung durch die Kraft der Vergebung. Das Wort Vergebung gibt es in der Psychotherapie nicht. Doch gerade an diesem zentralen Problem von Schuld und Sünde samt deren vielfältigen Auswirkungen im täglichen Leben, angefangen bei der Rast, Ruhe und Friedlosigkeit des Herzens, bis hin zur körperlichen und seelischen Krankheit, an diesem zentralen Problem setzt Gott in Jesus Christus mit seiner Gnade und Hilfe, mit seinem Heil ein. Er lädt ein, kommt her zu mir, die ihr müde seid und ermattet von übermäßiger Last, die ihr seufzt unter harten Geboten und unter der Last eurer Schuld, aufatmen sollt ihr bei mir und frei sein. Das ist konkrete Lebenshilfe mit der Qual der Schuld, den Belastungen und Verirrungen des Alltags, den komplexen Verdrängungen, Neurosen und ungelösten Problemen des Lebens fertig zu werden, Konflikte zu bewältigen bzw. die Spannung auszuhalten, in die wir oft hineingestellt sind. Es wird uns das geschenkt, was man heute auf einen kurzen Nenner gebracht, Lebensbewältigung, bewältigte Vergangenheit nennt. Uns wird das Angebot des Lebens gemacht, heil, normal, entkrampft zu werden, innerlich zu gesunden. Nach diesen Ausführungen zum Verhältnis von Psychiatrie und Psychotherapie zur Seelsorge nun einige grundsätzliche Aussagen zum Thema Depressionen. Immer wieder wird mir die Frage gestellt, warum gibt es heute auch unter gläubigen Menschen so viele Depressionen? 4 Gründe möchte ich anführen. Erstens, auch gläubige Menschen bleiben nicht verschont von Krankheiten, dazu gehören auch Depressionen. Zweitens, viele haben nicht gelernt, verantwortlich mit sich selbst und anderen umzugehen, mit ihrer Zeit, ihren Gaben, ihrer Gesundheit. Drittens, man ist geprägt von einem falsch verstandenen Gottesbild. Und viertens, es herrscht offensichtlich auch Mangel an Gehorsam Gottes Geist und Wort gegenüber. So kann die Frage depressiv, was nun über Nacht für jeden aktuell werden. Es geht daher zunächst darum, zu klären, um welche Form von Depression es sich handelt. Ich unterscheide in dreifacher Hinsicht. Erstens die leichte Depression. Hier handelt es sich sozusagen um eine Verstimmung der Seele. Man kann auch seiner Arbeit nachgehen, findet auch noch Schlaf. Gelegentlich hat man Angst. Man kann darüber sachlich sprechen. Gründe der Depression können sein Erschöpfung aufgrund körperlichen Überfordertseins. Man hat sich über etwas bzw. jemanden geärgert, ist innerlich verletzt und noch nicht damit fertig geworden. Ein Schicksalsschlag macht einem zu schaffen. Eine solche Depression kann zu Hause behandelt werden. Frohe Gemeinschaft, gemeinsame Unternehmungen, verständnisvolle Gespräche, Tapetenwechsel, genügend Schlaf tragen mit zur Bewältigung bei. Das seelsorgerliche Gespräch steht im Vordergrund. Analyse, Gedankenaustausch, Wort Gottes, Gebet nehmen einen weiten Raum ein. Ermutigung und Wegweisung ist angebracht. Zweitens die mittlere Depression. Hier finden wir bereits stärkere Auswirkungen im organischen Bereich. Es tritt eine Schlaflosigkeit ein, die ohne Medikamente nicht zu beheben ist. Viel Unruhe und Angst sind krankhafte Zeichen. Ein solcher Mensch gehört, je nach gesundheitlicher Verfassung, in die Behandlung eines Arztes, Psychiaters, Psychotherapeuten. Ärztliche und seelsorgerliche Behandlung sollten Hand in Hand gehen. Der Depressive wird für den Zuspruch und Anspruch Gottes nicht so offen sein wie in der leichten Depression. Es ist daher gut, sich zu merken, was der Depressive in der Tiefe seiner Depression geäußert hat. Oft sind es verzerrte, so der Wirklichkeit nicht entsprechende Empfindungen, Feststellungen und Schuldgefühle. Trotzdem gilt es, das Gesagte bewusst zur Kenntnis zu nehmen, da es immer Hinweise auf tiefer liegende Nöte beinhaltet. Später, beim Abklingen der Depression, wird man versuchen, es im Gespräch miteinander richtig einzuordnen, die richtige Relation von Wirklichkeit und Vermutung zu finden. Sie haben damals gesagt, das hat Sie sehr bedrängt. Wie sehen Sie es heute? Was macht Ihnen dabei zu schaffen? Ist das tatsächlich eine unbereinigte Angelegenheit? Man sollte den Depressiven seine Fürbitte versichern und natürlich auch halten, denn er verlässt sich darauf. Er sollte diesbezüglich nicht enttäuscht werden. Zeichen des an ihn Denkens sind eine gute Ermutigung. Dazu können auch regelmäßige kurze Besuche gehören. Auch womöglich der gemeinsame Spaziergang. Das zuhörende Ohr und das verständnisvolle Herz haben hier ihren Platz. Man kann bei einem Besuch eine Spruchkarte zurücklassen mit einem Wort der Verheißung, einige Gedanken zu diesem Wort äußern, es auch in einem kurzen Gebet aufnehmen. Drittens die schwere Depression. Hier besteht unmittelbar Gefahr. Die Angst, nicht definierbar, fängt morgens an und lässt einen nicht los. Selbst wenn sie gegen den Nachmittag hin etwas abklingt und am Abend fast verschwindet. Sie steht in keinem Verhältnis zu dem, wovor man sich ängstet. Die Schlaflosigkeit ist oft umfassend. Auch werden oft Suizidgedanken geäußert. Ein solcher Mensch sollte so lange als irgend möglich zu Hause behandelt werden. Nur wenn nicht mehr der gewissenhafte Umgang mit den Medikamenten gewährleistet ist, wird man ihn in eine Klinik einweisen lassen müssen. In der schweren Depression ist der Seelsorger zwar auch gefragt, doch die ärztliche Behandlung ist zunächst vorrangig. Man sollte nicht meinen, dass es leicht ist, mit einem Bibelwort, einem Gebet, einem Menschen in der schweren Depression so helfen zu können, dass er aus ihr herauskommt. Wir werden mit dem Depressiven beten können, doch nur kurz. Er selber kann selten beten. Er wird auch kaum eine Reaktion zeigen, dass das Gebet eine Beziehung hergestellt hat, weder zu ihm noch zu Gott. Wir können ihm die Hand geben beim Beten, das wird ihm wohltun. Jedes in Bedrängen, sei es durch ein längeres Gebet, durch ein auf ihn Einreden mit Bibelworten oder Ermahnungen, beziehungsweise unbedachten Ermutigungen, strengt ihn an, wühlt ihn auf, birgt die Gefahr in sich, dass er noch tiefer in die Depression versenkt. Fürglaube und Fürbitte haben in dieser Zeit ihren ganz besonderen Stellenwert, ebenso unsere Gegenwart. Auf vier unter etwa 10 Depressionsformen, die wir heute kennen, will ich nun noch etwas näher eingehen. Erstens, reaktiv bedingte Depressionen sind die Folge äußerer Umstände. Enttäuschungen im Beruf, Ehe- und Familienschwierigkeiten, anhaltende Krankheit, der Tod eines nahestehenden Menschen können sie auslösen. Sie kommen vor bei Menschen in Umstellungs-, Kommunikations-, Glaubens- und psychosomatischen Krisen. Der Betroffene gerät unter Druck und reagiert falsch darauf. Die Stimmung wird gedrückt, Ängste plagen ihn, er ist mehr oder weniger verzweifelt, nicht selten hat er Schlafstörungen, auch machen ihm Schuldgefühle zu schaffen. Dem Reaktiv-Depressiven ist das seelsorgerliche Gespräch zu empfehlen. Das erklärende, sich in die Lebenslage behutsam einfühlende Wort mindert den Druck, es könne ihm nicht geholfen werden. Zeit haben, Geduld üben, zuhören sind ebenso notwendige Voraussetzungen, um zu verstehen, warum jemand so reagiert, wie er reagiert, wie ein Herz voll Liebe, ein Kopf voll Sachwissen und von Gott erbetene Weisheit. Da der Reaktiv-Depressive sich hilflos vorkommt, tut ihm Führung, nicht Bevormundung, gut. Das Ziel des Für-ihn-Daseins ist, dazu beizutragen, dass ein seelisches Gleichgewicht durch Zuwendung wiederhergestellt wird. In der Trauer zum Beispiel gilt es, mitzutragen, mitzuleiden, kein Mitleid zu haben, den Verlust verschmerzen zu helfen. Oder wenn jemand in einer besonderen Lebenslage, zum Beispiel aufgrund einer maßlosen Enttäuschung, kopflos geworden ist, gilt es, ihm in Liebe und Geduld sachlich wieder zurechtzuhelfen. Es geht darum, ihm durch die Vermittlung einer neuen Sicht von Menschen und Dingen zu einem neuen Reagieren zu verhelfen. Für den Seelsorger heißt das, sich gebrauchen zu lassen, um hinzuzubringen, was fehlt. Zweitens, neurotisch bedingte Depressionen gehören in die Gruppe der psychoreaktiven Erkrankungen. Man fasst damit die Besonderheiten einer gestörten frühkindlichen Entwicklung zusammen. Es sind also erlebnisbedingte Störungen, Reaktionen und Auswirkungen auf Persönlichkeitsverletzungen durch zu hohe Erwartungen, Demütigungen, doppeldeutige Beziehungen oder zweckgebundene Verwöhnungen. Treten keine Erholungspausen auf, in denen diese innere Verletzungen heilen können, macht die Summierung der negativen Erfahrungen krank. Sie führt in eine Identitätskrise. Die inneren Schwierigkeiten zeigen sich in äußeren Verhaltensstörungen. Man ist deprimiert oder aggressiv, wird mehr oder weniger geplagt von Einschlafschwierigkeiten, Minderwertigkeitsgefühle kommen ebenso vor wie die Ablehnung der eigenen Persönlichkeit bis hin zum Hass. Ich kann mich selbst nicht leiden, wie ich bin. Da schließt auch die Gefahr des Suizids ein. Angst, Selbstverunsicherung, Abhängigkeit von anderen quälen ebenso wie die mangelnde Fähigkeit, eigene Wünsche zu äußern. All diese Erfahrungen führen tief in die Bitterkeit. Durch eine gezielte Gesprächsführung gilt es, die Vorgeschichte zu erhellen und Zusammenhänge zu erkennen, die zur negativen Meinung über einen selbst und zur Aggression gegenüber Mitmenschen geführt hat. Dabei ist auch der Moment der Übertragung zu berücksichtigen. Wieder heißt es zuhören und verstehen lernen. Nicht vorschnell durch Bibelworte in eine Richtung drängen. Das blockiert das Mitteilen und Vertrauen. Die eigene Einsicht und das Wollen, den Konflikt zu bewältigen, ist Voraussetzung, dass geholfen werden kann. Da ist eine junge Frau, bisher wohlbehütet im frommen Elternhaus aufgewachsen. Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen wurden bisher von ihr ferngehalten. Nun kommt sie in eine fremde Stadt, unter fremde Menschen, und muss feststellen, es gibt am Arbeitsplatz Neider und Feindschaft. Sie bricht zusammen. Hier ist falsch erzogen worden, was ein falsches Verhalten nach sich zog. Falsche Erwartungen müssen wir nehmen durch ein Umdenken und Neudenken. Wenn ich älter werde, werde ich einsamer. Meine Kinder geben mir nicht die volle Liebe zurück, die ich ihnen gegeben habe. Aber ich tat es auch nicht meinen Eltern gegenüber. Sobald man gerecht denkt, sieht man, dass es eine Ordnung Gottes ist, wenn die jetzt jüngere Generation sehr viel Kraft für sich braucht. Man muss loslassen können. Es gibt Depressionen vom Nicht-Loslassen-Können. Eine dritte Situation. In der Tiefe der Seele verborgen und für Depressionen wirkend, kann auch sein, dass man von Gott nur strenge Forderungen heraushört. Manchmal kommen Depressive aus der Depression, bekommen auch neue Kraft, weil die Erschöpfung weggeht. Aber richtig froh werden sie nicht. In christlichen Kreisen ist das ein Problem, dass die Forderungen Gottes, dass du sollst und du musst, so stark sind, dass sie erdrücken. Da muss man deprimiert werden. Wir sind nie so, wie wir sein sollten. Aber Gottes Gnade ist größer. Wer den Ton nicht mithört, kommt in große Bedrängnis. Zum Jammern wär's nur, wenn's keinen Heiland gäbe. Hier stellt sich die Rückfrage an die Verkündigung, nicht primär Zwang, Leistung, nein, Einladung, Ermutigung. Nicht ein Du musst, nein, ein Du kannst. Ich bin geliebt, darum kann ich wieder lieben. Mir ist vergeben, darum kann ich vergeben. Da geht's aus der Enge in die Weite. Noch ein paar Worte zu berechtigten Schuldgefühlen und Falschen. Die Berechtigten sind da, weil die Beziehung zu Gott in der Tat gestört ist. Die Falschen entstehen sehr gern, wenn Menschen Forderungen aneinander stellen. Ein junger Mann, 25 Jahre, möchte gern eine Beziehung zu einem Mädchen aufbauen. Doch die Mutter, die allein mit ihm zu Hause lebt, sieht das nicht gern. Sie hat Angst vor der Einsamkeit. Jedes Mal, wenn ihr Sohn mit ihr über seine Absichten ins Gespräch kommt, wird die Mutter krank. Sie bekommt Depressionen. Damit setzt sie auch den Sohn unter Druck, so dass er ein schlechtes Gewissen bekommt. Im Brief teilte er es mir mit und wollte den Zuspruch der Vergebung. Da ich die Verhältnisse kannte, konnte ich ihm schreiben, dass er kein schlechtes Gewissen zu haben brauche, da diese Forderung der Mutter eine Überforderung für ihn bedeute. Eine neue Einstellung seinerseits und der Mutter sei notwendig. Bei der neurotisch bedingten Depression geht es darum, zu einer realistischen Selbsteinschätzung zu kommen. Dabei hilft die bewusste Trennung vom Alten. Dazu notwendig ist das Sich-Einüben in ein neues Denken, das dann in Wort und Tat seinen Niederschlag findet. Ein neues Verständigen tut Not. Wesentlich ist das Finden einer neuen Identität, dass ich mich mit meinem Plus und Minus annehme aufgrund dessen, dass ich akzeptiere, ich bin von Gott gewollt, geliebt, begabt und wertgeachtet. Vergebung ist dabei das zentrale Problem. Vergebung, die ich von Gott empfange, Vergebung, die ich weitergebe und Vergebung, die ich mir selbst zugestehe. Drittens, die erschöpfungsbedingte Depression hat als Auslöser eine Vielfalt von Stressbelastungen, oftmals Dauerbelastungen, und kann zugleich auch psychoreaktiv bedingt sein. Ständige Auseinandersetzungen mit chronisch angreifenden Umwelteinflüssen werden zwar immer halbwegs gemeistert, allerdings immer mit dem Rücken zur Wand. Die Belastungsmomente können dabei ganz verschiedenartig sein. Da ist eine berufstätige Frau, sie hat Schwierigkeiten in der Ehe, dazu kommen Erziehungsfragen und Ärger am Arbeitsplatz. Oder da ist eine Mutter in glücklicher Ehe mit 5 Kindern, eines Tages wird diese Frau in Natur deprimiert. Man meint, das ist beängstigend, wenn die Frau, die in unserer Gemeinde bisher so gebetet hat, nun deprimiert ist. Man sollte aber lieber fragen, wann hat diese Frau das letzte Mal Urlaub gemacht? Man kann erleben, dass eine solche Frau bei Entspannung, Entlastung, Tapetenwechsel, mehr Schlaf sich bereits erholt. Wir wissen doch selbst, dass man das Leben völlig anders sieht, wenn man ausgeruht und nicht mehr total erschöpft ist. Die Zahl der erschöpfungsbedingten Depressionen ist heute viel höher, als es allgemein den Anschein hat. Zu stark sind die Stresselemente, Hetze, Überlastung, Hast, der ständige Kraftaufwand. Eine Erschöpfungsdepression wird anders behandelt, als es bei sonstigen Depressionen die Regel ist. Antidepressive Medikamente stehen keineswegs im Mittelpunkt, doch sollte ärztliche Behandlung hinzugezogen werden. Sie geht mit dem seelsorgerlichen Gespräch Hand in Hand. Ziel wird sein, zu einer neuen Lebensordnung anzuleiten. Ausspannen, entlastender Urlaub, Regelung der beruflichen Situation, neue Prioritäten sind eine Voraussetzung für eine neue Einstellung zum Leben. Die Verantwortung vor Gott für den Umgang mit Leib, Seele und Geist muss von einer neuen Warte gesehen werden unter neuem Vorzeichen. Es gilt, die Erkenntnis zu vermitteln, dass der Wert eines Menschen nicht in seiner Verwertbarkeit und Leistung begründet ist, sondern in seiner ungetrübten Beziehung mit Gott. Stille, Gebet, Wort Gottes, schöpferische Pausen, Dasein für andere und für sich müssen einen neuen Stellenwert bekommen. Und viertens, die endogen bedingte Depression, sie ist die schwerste Form aller Depressionen. Man versteht darunter eine körperlich begründete seelische Krankheit. Sie entsteht unabhängig von irgendwelchen Erlebnissen. Endogen heißt von innen. Sie ist also in der Anlage des Kranken verwurzelt. Sie kann mit der Familie zusammenhängen, also auch einen Anteil Vererbung enthalten. Ihre letzte Ursache ist noch nicht bekannt, doch steht fest, dass sie auch jahreszeitlich, Frühjahr und Herbst, bedingt ist. Vermutlich wird sie durch Stoffwechselstörungen und Hormonstörungen im Körper und Gehirn ausgelöst. Zum Beispiel auch durch eine schwere Krankheit nach einer Schwangerschaft, durch grippale Infektion. Der Endogendepressive leidet unter Schlafstörungen, fühlt sich abends besser als am Morgen, seine Stimmung ist gedrückt und tief traurig, ihm fehlt der Antrieb, Lustlosigkeit macht ihn zu schaffen, jede Arbeit, auch die geringste, steht wie ein riesengroßer Berg vor ihm. Er kann bei bestem Willen und trotz aller guten Vorsätze nichts gegen seine gedrückte Stimmung ausrichten. Es ist keine Initiative da, am Gemeindeleben teilzunehmen, auch das persönliche geistliche Leben leidet, er fühlt sich von Gott verlassen. Diese psychische Verfassung aufgrund physischer Erkrankung verläuft in Phasen, die früher oder später wieder abklingen. Sobald dies der Fall ist, gesundet auch das geistliche Leben wieder. Deshalb sind Sätze wie, wenn du nur richtig glauben würdest dann, oder nimm dich doch etwas zusammen, so schlimm wird's nicht sein, fehl am Platz. Sie verstärken nur den Druck und machen damit die Lebenslage noch bedrängender. Für den Endogendepressiven ist es eine Wohltat, wenn er in seiner Verfassung angenommen wird. Man kann von ihm in seiner Situation weder Entschlüsse noch Entscheidungen erwarten, trotzdem ist er gerade jetzt ganz ernst zu nehmen. Geduld und verstehende Liebe, tröstender Zuspruch und echtes Teilnehmen tun ihm gut. Weil es möglich ist, Endogendepressiven medikamentös wirksam zu helfen, ist es wichtig, sich bei solchen Erkrankungen bald in ärztliche Behandlung zu begeben. Durch antidepressive Medikamente, keine Tranquilizer, kann spürbar geholfen werden. Der Arzt wird sich bemühen, richtig zu dosieren. Er unterscheidet drei Anteile. Ein Anteil ist die Angst. Die große Frage ist, wie stark ist sie? Der zweite Anteil ist die Stimmung, der dritte der Antrieb. Diese drei verschiedenen Anteile machen es erforderlich, dass die Medikamente verschieden sind, da das Medikament immer nur auf einen Anteil wirkt. Es gehört Erfahrung und Weisheit dazu, das richtige Medikament recht dosiert zu geben. Wenn noch sehr viel Angst da ist, kann man keine freudige Stimmung herstellen. Man muss sie vielleicht zunächst einmal dämpfen. Später geht es darum, dass der Antrieb besser wird und die Stimmung sich aufhält. Es ist ganz wesentlich, dass der Kranke die Mittel regelmäßig nimmt und vor allem nicht zu früh selbstständig absetzt. Man sollte mit den Angehörigen und dem Kranken um Gottes Segen für die Arznei beten, in dem Wissen, dass alle Hilfe letztlich von Gott kommt. Wenn der Seelsorger weiß, dass diese Depression eine Krankheit ist, dass die Krankheit wieder ausheilt, kann er dem Kranken auch mit innerer Überzeugung zusprechen, dass er wieder gesund wird. Oft kann er dann zu hören bekommen, wenn Sie mir das sagen, dann will ich es glauben. Damit hat er einen Ansatzpunkt zur Ermutigung gefunden. Er kann von Gottes Wort her Verheißungen zusprechen, er lernt mit zu warten und Vertrauen zu glauben. Oft werden im dunklen Tal der endogenen Depression vom Kranken Schuldgefühle geäußert. Sie sollten ernst genommen und durch ermutigenden und tröstenden Zuspruch aufgefangen werden. Besonders können wir der Auffassung begegnen, die der Kranke äußert, er habe die Sünde wider den Heiligen Geist begangen. Hier dürfen wir getrost antworten, dass diese Sorge unbegründet ist. Wer diese Sünde getan hat, ist nicht von Angst und Sorge darum umgetrieben. Auch das andere sei noch erwähnt. Wir wollen aufmerksam hören, wenn ein Depressiver Selbstmordabsichten äußert. Es ist für ihn eine Hilfe, wenn er spürt, dass der seelsorgerliche Mensch darum bemüht ist, ihn zu verstehen. Er bedarf dann in dieser Lebenslage unserer besonderen Zuwendung, damit er große Geborgenheit zu spüren bekommt. Es könnte allerdings auch erforderlich werden, zu seinem eigenen Schutz ihn in eine Klinik einweisen zu lassen. Unsere Liebe, unser Verstehen, unser Fürglaube und unsere Fürbitte sollen in solchen Lebenslagen besonders zum Tragen kommen. Gut ist, wenn wir dann selbst in inniger Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus Christus stehen, damit Kraft zum Tragen und Ertragen uns erfüllt. Denn gerade im Dienst an Depressiven gilt Jesu Wort, ohne mich könnt ihr nichts tun. So haben die Bitte, heile du mich, Herr, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen, aber auch die Zusage aus Gottes Wort, ich bin der Herr, dein Arzt, ihren unaufgehbaren Platz innerhalb der Seelsorge am depressiven Menschen. Gott, der Herr, wird den glimmenden Docht nicht auslöschen und das zerstoßene Rohr nicht völlig abbrechen. Das dürfen der Kranke und der Seelsorger erfahren. Das Programm zum Thema Depressionen, Formen und Kennzeichen klingt aus. Hier unsere Anschrift, wenn Sie seelsorgerliche Fragen haben. Evangeliumsrundfunk, Abteilung Seelsorge, in 6330 Wetzlar. Mit herzlichen Segenswünschen verbleibe ich, Ihr Kurt Scherer.